Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen ersten Adventssonntag lesen wir Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Das wäre auch ein sehr passendes Wort für Karfreitag, aber das in der Adventszeit feiern wir Jesus, der gekommen ist, der wiederkommt, freuen uns dran und freuen uns an dem, was er zu tun gekommen ist. Und davon redet nun dieser Abschnitt Hebräer 10, 19 bis 25. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu freimütig haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, Zutritt verboten, so stand's Jahrtausende an der Tür zu Gott. Das hatten wir auch in der Lesung miteinander gehört. Dabei hatte Gott den Menschen geschaffen, um ganz enge Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber dann hatte sich der Mensch durch die Sünde selbst aus der Gemeinschaft mit Gott hinaus katapultiert. Er wurde aus dem Garten Eden, dem Ort, an dem er Gemeinschaft mit Gott haben konnte, vertrieben. Und Gott ließ den Zugang zum Garten Eden durch Cherubime bewachen, mit breiten, großen, flammenden Schwertern. Elberfelder übersetzt zuckende, aber da ist wohl das Zucken der Flammen gemeint. Und seither war der Zugang zu Gott versperrt. Später ließ Gott die Stiftshütte bauen. Er wollte unter seinem Volk wohnen. Und da sehen wir auf diesem Bild, wie das Volk sich rund um die Stiftshütte lagert. Aber es fällt auf, der Zugang zu ihm bleibt immer noch versperrt. Die Bundeslade mit dem Gnadenthron als Symbol seiner Gegenwart, da sieht man ganz hinten das Licht, dass die dort wohnende Herrlichkeit Gottes, als die eingeweiht wurde, kommt ja Gott in seiner Herrlichkeit herunter, symbolisiert aber versehen, das ist ganz hinten, die Bundeslade, so ungefähr könnte sie ausgesehen haben, mit dem Cherubim einander zugewandt, die Flügel einander entgegengestreckt. Und gerade dieser obere Teil, der Deckel, der Gnadenthron, als Symbol der Gegenwart Gottes. Aber, wie wir eben gesehen haben, ganz hinten. Und schon der Vorhof ist durch einen Zaun abgetrennt. Und dann kommt noch der Vorraum der Stiftshütte. Und in der Stiftshütte selbst ist das Heiligtum nochmal durch einen Vorhang, der dürfte so ungefähr ausgesehen haben. Ganz genau weiß man es nicht. Die Farben, Bilder, Cherubim sind bekannt, aber welches exakte Muster wissen wir nicht. Wichtig, auch hier nochmal Vorhang, Trennung, Zutritt verboten. Gott hatte durch Mose befohlen, rede zu deinem Bruder Aaron. Das war ja der, der als allererster und wichtigster Zutritt hatte zum Stiftshütte. Aber auch für ihn galt, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum eingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungsfest, durfte der Hohepriester diesen Raum betreten. Kein anderer Mensch durfte sonst jemals dort hinein. Zutritt streng verboten, Lebensgefahr. Und so blieb es weitere 1500 Jahre. Jahrtausende waren mittlerweile seit der Vertreibung aus dem Garten Eden vergangen. Und der Mensch lebte noch immer getrennt von Gott. Aber dann kam Jesus. Und in diese Zeit vor Weihnachten treten wir ja mit dem heutigen Sonntag ein. Und er gab sein Leben als Opfer für unsere Sünden. Und der Zugang zu Gott war wieder frei. Der Vorhang zum Allerheiligsten zerriss. Und seither darf jeder zu Gott kommen. Das Zutrittverbotenschild ist entfernt. Jeder hat freien Zutritt, so oft er will. Diese Jahrtausende andauernde Trennung von Gott müssen wir vor Augen haben. Erst dann verstehen wir die ungeheure Dramatik des ersten Verses unseres heutigen Predigttextes. Der beginnt so scheinbar harmlos. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Aber was für eine ungeheure Tatsache mit mindestens drei Ausrufezeichen ist es. Wir haben Freimütigkeit. Nachdem Jahrtausende der Zutritt verschlossen war. Wir haben Freimütigkeit. Das griechische Wort, das da steht, hat eine recht breite Bedeutung. Zuerst bedeutet es eigentlich wörtlich Offenheit oder auch Öffentlichkeit. Das heißt ganz wörtlich jetzt, der Zugang zum Allerheiligsten ist offen. Die Bundeslade steht jetzt öffentlich für jedermann da, das Allerheiligste. Der Weg zu Gott ist geöffnet. Alles ist weggeräumt, was hindernd im Weg stand. Unsere Sündenschuld hinaufgetragen ans Kreuz von Golgatha. Vorher war die Tür zu Gott gewissermaßen vermauert. Jetzt steht sie sperrangelweit offen und wo vorher das Schild stand, Zutritt verboten, da prangt jetzt ein Schild, herzlich willkommen. Diese ungeheure Tatsache wird deutlich in diesem Wort, wir haben Freimütigkeit. Wir dürfen rein. Da, wo vorher die Cherubim lagerten mit mächtigen Flammenschwertern, da wartet jetzt Jesus, das Lamm Gottes, um uns an der Hand zu nehmen und in die Herrlichkeit Gottes zu begleiten. Wir dürfen hinein. Wir haben Freimütigkeit. Nach Jahrtausenden der Vollsperrung ist der Weg zu Gott frei. Also, nix wie hin, lasst uns hinzutreten. Drei dringende Aufrufe richtet dieses Wort an uns. Der heutige Predigttext. Lasst uns hinzutreten. Zweitens, lasst uns festhalten. Und drittens, lasst uns Acht haben. Das erste, lasst uns hinzutreten. Letzten Sonntag hatten wir das Thema Wacht, denn die Wiederkunft Jesu ist nahe. Wachen sollen wir, damit wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Aber da stellt sich die Frage, wie können wir denn bereit sein? Wie können wir wissen, dass wir hundertprozentig dazugehören? Antwort, und das ist das Thema des heutigen Sonntags, wenn wir Gewissheit des Heils haben. Deshalb auch das Thema, ihr habt vorhin gesehen, die Herrlichkeit der Heilsgewissheit. Wenn wir wissen, für uns ganz persönlich, dass der Vorhang zerrissen ist, der uns von Gott getrennt hat. Und wenn wir das nicht nur wissen, sondern wenn wir diesen Zugang tatsächlich nutzen. Jesus hat uns den Weg zu Gott geebnet. Vers 20, welchen er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Weil Jesus sein Fleisch, seinen Leib, sein Leben am Kreuz von Golgatha für uns gegeben hat. Deshalb haben wir freien Zugang ins Heiligtum. Durch den Vorhang, der ist ja zerrissen. Es ist ein neuer Weg, den gab es vorher nicht. Es ist ein lebendiger Weg. Ich habe mich gefragt, warum ist es ein lebendiger Weg? Ich denke, er nimmt unser ganzes Leben in Beschlag. Es ist kein theoretischer. Zu Jesus gehören, das ist nicht eine theoretische Entscheidung im Kopf, sondern mit Jesus leben heißt, dass wir uns mit unserem ganzen Leben auf den Weg mit Jesus machen. Und das geht nur mit wahrhaftigem Herzen. Und deshalb heißt es, lasst uns hinzutreten, da hört der Satz aber nicht auf, da geht er weiter, mit wahrhaftigem Herzen. Ehrlich. Nicht eine fromme Show. Ehrlich. Niemand kann deshalb zum Glauben gezwungen werden, denn ein wahrhaftiges Herz kann niemals mit Druck, mit Manipulation oder was auch immer kommen. Deshalb müssen wir auch bei allem liebevollen Werden für ein Leben mit Jesus uns immer vor jedem Druck, vor jeder Manipulation hüten. Da kommt nichts Wahrhaftiges bei raus. Eine echte Entscheidung für Jesus kann nur vom Geist Gottes gewirkt werden. Die kommt aus tiefstem Herzen, aus einem inneren Bekehrtsein durch den Heiligen Geist. Da zeigt uns der Heilige Geist unsere Sünden. Und er offenbart uns die Verdammnis, der wir ohne Jesus entgegengehen. Und dann macht er uns Jesus als Heiland und Erlöser groß. Und wenn dann unser Herz von der Liebe Gottes ergriffen und überwältigt ist und wir uns von tiefstem Herzen nach Heil und Erlösung sehnen und nach einem Leben mit dem lebendigen Gott, dann kommen wir mit wahrhaftigem Herzen zu Jesus. Weil wir ganz tief ergriffen sind, weil wir es begriffen haben, worum es geht und weil wir es haben wollen, ein Leben mit Jesus. Und nicht nur mit wahrhaftigem Herzen, sondern in voller Gewissheit des Glaubens. Da haben wir es ganz unserem Thema entsprechend, die Herrlichkeit der Heilsgewissheit. Volle Gewissheit des Glaubens. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen und betonen, in Glaubensdingen dürfen wir volle Gewissheit haben. Die Bibel sagt es ausdrücklich, nicht nur hier. Glauben ist nicht weniger als Wissen. Glauben ist ein Leben, das auf felsenfester Gewissheit gegründet ist. Ein Haus auf dem Fels, nicht auf dem Treibsand menschlicher Meinungen, sondern auf dem Felsengrund der Zuverlässigkeit und der Liebe des allmächtigen Gottes. Und ich kann gerade unseren Jüngeren nichts herzlicher wünschen, als dass sie möglichst bald zu dieser vollen Gewissheit des Glaubens kommen. Es gibt keine schönere Sache und größere Stabilität für euer Leben. In allen Fragen der Ausbildung, die vor euch liegen, der Berufswahl, der Frage nach dem richtigen Ehemann oder der richtigen Ehefrau und all die anderen großen, bedeutenden, lebensentscheidenden oder auch nicht so wahnsinnig bedeutenden Fragen des Lebens. In all diesen Dingen einen zuverlässigen Ratgeber und Helfer an der Seite zu haben. In allen Rückschlägen und Beschwernissen, die es in jedem Leben gibt. Den lebendigen Gott an der Seite zu wissen, der uns alle Dinge zum Besten dienen lässt. Man kann nicht besser, man kann nicht zuversichtlicher leben als an der Hand Jesu. Und wir dürfen hinzutreten, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom schlechten Gewissen. Da greift der Verfasser des Hebräerbriefs einen Gedanken auf, den hat er schon im Kapitel vorher angesprochen, nämlich im Alten Testament gab es die Regel, wenn sich jemand verunreinigt hatte, dann wurde er mit dem Blut von Böcken und Stieren und der Asche einer jungen Kuh besprengt und damit wieder kultisch reingemacht. Das berichtet uns zum Beispiel 4. Mose 19. Da greift dieses Bild zurück. Und da sagt der Verfasser des Hebräerbriefs, wenn schon mit Blut und Asche von Tieren wieder eine kultische Reinheit hergestellt werden konnte, wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dient? Kapitel vorher. Genau das greift er hier nochmal ganz kurz auf. Und wir sind ja nicht nur äußerlich besprengt, wir sind innerlich symbolisch besprengt mit dem Blut Jesu, indem wir im Glauben annehmen, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und damit sind wir dann auch vom schlechten Gewissen gereinigt. Ein schlechtes Gewissen mussten wir haben wegen unserer Sünde, die uns von Gott trennt. Und man muss sagen, ein schlechtes Gewissen ist gar nicht so schlechtes. Solange einer noch nicht umgekehrt ist, kann man eigentlich nur von Herzen bitten, drum beten, dass der Herr ihm ein wirklich abgrundtief schlechtes Gewissen schenkt, dass ihm seine Sünde vor Augen tritt. Denn nur ein schlechtes Gewissen treibt zur Buße und zur Umkehr. wer seine Sünde verharmlost, wer es nicht wahrhaben will, dass er auf dem falschen Weg ist, der wird nicht wirklich wahrhaftig umkehren. Aber dann, wenn wir das Heil in Jesus gefunden haben, dann dürfen wir vom schlechten Gewissen rein sein. Weil wir wissen, dass Jesus alles ans Kreuz getragen hat. Und dann ist unsere Schuld im Meer versenkt, wo es am tiefsten ist. Unglaublich. Und wir sind völlig frei und dürfen guten Gewissens vor Gott reden. Das steckt schon wieder im Eingangsbegriff Freimütigkeit. Das heißt es auch. Wir haben Freimütigkeit. Unser schlechtes Gewissen ist vorbei, unsere Schuld abgeladen unterm Kreuz und wir dürfen als von Jesus gereinigte Gemeinschaft mit dem Vater haben. Direkten Zugang zu ihm. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser, das ist jetzt natürlich noch der Hinweis auf die Taufe. Als Zeichen, dass wir das alles für uns persönlich angenommen haben, lassen wir uns taufen und bekommen von Gott das Zeichen, dass wir nun ganz und gar zu ihm gehören. Gott hält an uns fest und deshalb lasst uns hinzutreten. Das ist die Einladung, eine dringliche Aufforderung, lasst uns hinzutreten. Die Tür ist offen, geh doch endlich hinein. Es nützt ja nichts, wenn das Heiligtum Gottes himmelweit offen steht und wir bleiben draußen. Wenn wir nicht das Heil in Jesus für uns ganz persönlich annehmen. Ich weise auch wieder mal darauf hin, für alle, auch für unsere Jüngeren, aber für alle, wenn irgendjemand Fragen hat, wenn Unklarheiten bestehen, wie ihr zu Jesus kommen könnt, wie ihr Heilsgewissheit finden könnt. Manche hat ja auch schon mal so einen halblebigen Anfang mit Jesus gemacht, aber weiß nicht wirklich sicher, gehöre ich jetzt zu Jesus? Ist wirklich, bin ich auf dem klaren Weg? Wenn irgendwelche Fragen da sind, ihr dürft jederzeit zu mir kommen, wir beten miteinander, reden miteinander und reden gemeinsam im Gebet ein ins Heiligtum Gottes. Sollte niemand auch nur den allergeringsten Zweifel haben, die winzigste Unsicherheit im Blick auf sein Verhältnis zu Jesus. Da ist die Sache viel zu wichtig, umso mehr als die Wiederkunft Jesu nahe ist. Die Zeit ist nicht grenzenlos. Deshalb lasst uns hinzutreten. Und das Nächste, lasst uns festhalten. Festhalten, nämlich das Bekenntnis der Hoffnung. Unwandelbar, sagt Elberfelder. Eigentlich wörtlich standhaft, unerschütterlich, denn das Gegenteil ist niedergestreckt. In einem griechischen Wort steckt ein Hauptwort drin, ist ganz interessant, das heißt Bett oder auch Bahre. Im Bett bin ich niedergestreckt. Vom Schlaf, von der Ohnmacht, auf der Bahre, gegebenenfalls vom Tod. Und unwandelbar meint das Gegenteil von niedergestreckt sein, nämlich unerschütterlich, fest, stabil, stehen, aufrecht. Geht hier also um unsere Standhaftigkeit. Unerschütterlich, ohne zu wanken, sollen wir allen Widerständen zum Trotz am Bekenntnis zu Jesus festhalten. An dem, wozu wir hinzugetreten sind, was wir im Glauben angenommen haben. Keinen Millimeter davon weichen. Das ist wichtig, denn das Bekenntnis zu Jesus macht uns nicht nur Freude und Freunde. Im Gegenteil, wer sich heute zu Jesus bekennt, der ist ganz schnell als Rommerspinner abgetan. Wir werden ja im nächsten besonderen Gottesdienst im Februar aufs Thema Evolution oder Schöpfung kommen. Da kann man es tagtäglich erfahren. Wer es heute noch wagt, sich zum Schöpfergott zu bekennen gegen die Lehre von der Evolution, der ist ganz schnell abgetan, als einer, der es immer noch nicht begriffen hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch heute an der Schule aussieht, im Berufsalltag, wie die Reaktion der Mitschüler, der Arbeitskollegen ist, wenn man sich frei zu Jesus bekennt. Aber lassen wir uns dadurch beirren? Es geht um unsere Ewigkeit. Ich dachte, wenn es um die Frage geht, ob der Bayern München oder Borussia Dortmund die bessere Fußballmannschaft ist, da weichen die Fans keinen Millimeter. Die schlagen sich eher die Köpfe ein. Auch nicht empfehlenswert. Aber da herrscht Klarheit der Überzeugung, die prallen hart aufeinander. Dabei geht es bei dieser Frage um rein gar nichts. Die Antwort ist völlig ohne Bedeutung. Am Schluss zählen allein die Punkte, die sie haben oder nicht, ganz unabhängig von der Meinung ihrer Fans. Aber wenn es darum geht, dass unser Leben auf dieser Erde gelingt, und noch wichtiger darum, dass wir ein ewiges Leben haben in der Herrlichkeit bei Gott, da sollten wir nicht für unsere Überzeugung einstehen und unerschütterlich allen Widerständen zum Trotz an unserem Bekenntnis festhalten. Wäre ja absurd, wenn wir die Bedeutung der einen und der anderen Frage anschauen. Haben wir weniger Mut als Christen, als Kinder Gottes, als ein paar Fußballfans? Hoffentlich nicht. Und wir wollen doch nicht dem gegenüber untreu sein, dem durch unser Wanken und Weichen in den Rücken fallen, der selbst die Treue und Zuverlässigkeit in Person ist. Denn denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Das haben wir auch noch festgehalten, Vers 23. Treu ist er. Auf Jesus können wir uns total verlassen. Halten wir auch so zuverlässig am Bekenntnis zu ihm fest? Wenn nicht, dann würde Jesus das sehr verletzen. Stellt euch vor, ich gehe dieser Tage irgendwo mit meiner Frau über den Weihnachtsmarkt, treffe einen alten Bekannten, schon seit Jahrzehnten nicht gesehen. Im Laufe des Gesprächs fragt er, ist das deine Frau? Ich sage, nö, wir stehen gerade nur zufällig so miteinander rum. Wäre meine Frau definitiv nicht begeistert. Müsste wahrscheinlich die nächste Woche selber für mich kochen. Außerdem setzen wir unser Heil aufs Spiel, wenn wir nicht unerschütterlich am Bekenntnis zu Jesus festhalten. Jesus sagt ganz klar, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wir wissen, wie es weitergeht. Wer mich aber verleugnet, nicht bekennt, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wenn ich auf dieser Erde sage, Jesus kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun, dann wird Jesus eines Tages in der Ewigkeit sagen, Jakob, Janke, nie gehört, kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Und dann wird die Tür zur himmlischen Herrlichkeit für mich verschlossen sein. Und heute schon werden meine Gebete wenig bis gar nichts ausrichten. Ich werde wenig bis gar nichts von der Liebe und Gottes Treue Gottes erfahren, denn Jesus hat mit mir ja nichts zu tun, wenn ich nichts mit ihm zu tun haben will, mich zu ihm nicht bekenne. Und deshalb mahnt Gottes Wort, unser zweiter Punkt, lasst uns festhalten, das Bekenntnis der Hoffnung, unerschütterlich, ohne zu wanken, zu weichen. Wenn es ums Bekenntnis Jesu geht, wir dürfen in vielen Punkten in unserem Leben auch mal nachgiebig sein. An einem Punkt dürfen wir nicht einen einzigen Millimeter nachgeben, das ist unser Bekenntnis zu Jesus. Und dann noch das dritte und letzte, lasst uns Acht haben. Da wird es ganz spannend, lasst uns Acht haben. Auf wen sollen wir denn Acht haben? Hat es noch einer in Erinnerung? Aufeinander. Einer auf den anderen. Acht haben. Das griechische Wort ist ein ausgesprochen starker Ausdruck. Es wurde zunächst gebraucht für Spione, NSA, Abhöranlage. Das ist also ein Ausdruck für intensives Überwachen, für ein regelrechtes Ausspähen. Zunächst mal. Und im Psalm 37 ist es in der griechischen Übersetzung für den Gottlosen gebraucht, Vers 32, der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Also eine ganz intensive, voll konzentrierte Aktivität. Nun sollen wir uns als Geschwister in der Gemeinde ganz gewiss nicht ausspionieren und schon gar nicht mit bösen Absichten. Aber ich denke, dass die Bibel diesen starken Ausdruck verwendet, betont die große geistliche Verantwortung, die wir füreinander haben. Wir sollen wirklich aufeinander Acht haben. Wir sollen nicht halbblind für die geistliche Situation des anderen nebeneinander herleben und einander vorbeigehen. Sondern wir sollen wirklich ein Auge dafür haben, wie geht's eigentlich meinem Bruder, meiner Schwester in der Gemeinde. Nicht nur gesundheitlich, da fragen wir, wie ist die Operation verlaufen, du siehst heute blass aus oder sonst. Das ist alles lieb, alles wichtig, alles notwendig in der Gemeinde Jesu, dass wir Anteil nehmen. Aber machen wir uns auch Gedanken, wie geht's dem anderen geistlich? Wo steht er in seiner Beziehung zu Jesus? Acht haben, aufmerksam. In der württembergischen Trauagenda, so eine Die Trauagenda ist ein Handbuch zur Durchführung von Trauungen in der Württembergischen Landeskirche. Da hieß es im vorgeschlagenen Gebet für das Brautpaar: und hilf, dass beide darauf bedacht sein mögen, wie eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Das ist eine wunderschöne Formulierung. Weil die mich vom Anfang an, als ich das erste Mal gelesen habe, so tief berührt, angesprochen hat, habe ich mir das auch gut merken können. Und das sei auch mal betont. Ich erwähne ja sonst auch gelegentlich recht scharf, was in den Kirchen nicht so gut ist, aber wollen fair und gerecht sein und auch das benennen, was gut ist. Und es gab und gibt in den Kirchen auch manches Gute, vielen Missständen zum Trotz. Und die Formulierung gehört bestimmt dazu. Ob sie in der heutigen Trauagenda noch enthalten ist, weiß ich nicht. Da wurde auch vieles zum Schlechteren geändert. Aber sie bringt genau das zum Ausdruck, worum es hier geht. Nicht nur in der Ehe, auch in der Gemeinde überhaupt sollen wir aufeinander Acht haben, wie eins das andere mit sich in den Himmel bringt. Aber ich fand es damals klasse, wenn die beiden vor dem Altar stehen, im Moment der Trauung, ist das das Fürbittengebet fürs Brautpaar. Das ist der Blick in die Ewigkeit gegenwärtig. Da sollen sie nicht nur versprechen, einander treu zu bleiben, in guten wie in schlechten Tagen, sondern es wird deutlich, sie haben geistliche Verantwortung füreinander. Der Mann für die Frau für den Mann. Wie eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Hand in Hand gehen sie durchs Leben und Hand in Hand gehen sie hoffentlich auch der Ewigkeit entgegen. Und so leben wir als Gemeinde Jesu hoffentlich in herzlicher, brüderlicher, geschwisterlicher Gemeinschaft, aber wir gehen Hand in Hand miteinander der Ewigkeit entgegen und achten darauf, dass nicht einer unterwegs schlapp macht, dass keiner geistlich auf der Strecke bleibt. Nun können wir nicht für den anderen glauben, das zeigt auch das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, das wir am letzten Sonntag als Lesung gehört haben. Da ist ja einer der entscheidenden Punkte, die Klugen können den Törichten von ihrem Öl nichts abgeben. Wenn es drauf ankommt, steht jeder mit seinem Glauben, mit seiner Beziehung zum Herrn allein. Glauben muss jeder selber, aber einander unterstützen, einander ermutigen, einander in liebevoller und geschwisterlicher Sorgfalt nachgehen, das können wir und das sollen wir auch. Lasst uns Acht haben. Und dann sagt uns die Bibel auch, wie das geschehen soll, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, sondern einander ermuntern. Von der Liebe und den guten Werken lebt die Gemeinde Jesu ganz praktisch. Wenn es mit der Liebe untereinander nicht stimmt, kann die Gemeinde Jesu einpacken. Und dazu gehören dann die guten Werke. Das sind nämlich gute Werke. Wenn wir es mit 1. Korinther 13 zusammennehmen, dann sind gute Werke immer nur solche, die aus der Liebe kommen. Alles, was nicht aus der Liebe kommt, mag es noch so dramatisch, noch so gewaltig sein, tönend Erz, klingende Schelle. Also die guten Werke und die Liebe gehören unmittelbar zusammen. Und die Liebe zeigt sich dann auch ganz besonders im Zusammenkommen der Gemeinde. Sonst hätte der Hebräerbrief das hier nicht, das Wort Gottes, damit hineingenommen. Das hatten wir ja auch im letzten besonderen Gottesdienst. Wozu Gottesdienst? Kann ich nicht auch ohne Gottesdienst ganz gut Christ sein? Nein, sagt Gottes Wort. Im Zusammenkommen zum Gottesdienst zeigen wir das, wo Gott lieben. Dass es uns wert ist, dass wir am Sonntagmorgen aufstehen, um 10 in der Kirche sind, um ihn mit unseren Geschwistern zusammen zu loben und zu preisen. Wenn ich zur Hochzeit eingeladen bin, gehe nicht hin, zeige ich dem Brautpaar, ihr seid es mir nicht wert. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ja? Setzt meine Prioritäten anders. Wenn ich am Sonntagmorgen ohne zwingende Gründe nicht im Gottesdienst bin, zeige ich dem Herrn, du bist mir nicht wert. Ich habe meine Prioritäten anders gesetzt. Wir zeigen unsere Liebe zu Gott und wir zeigen unsere Liebe zu den Geschwistern. Wir lassen die nicht allein vor dem Herrn. Wir stehen ihnen zur Seite. Wir treten ein in die Gemeinschaft, miteinander Gott zu loben, Gott zu preisen, uns zu ermutigen. Da kommen wir auch als Gemeinde zusammen, zum einen, um vor Gott zu sein, ihn zu loben, zu hören, aber auch um zusammen und füreinander da zu sein, um Gemeinschaft miteinander zu haben und tanken Kraft für unser Leben mit Jesus in der neuen Woche und werden gesegnet, weit über alles hinaus, was wir verstehen, und gestärkt. Und weil das so wichtig ist, deshalb sagt uns Gottes Wort, sollen wir uns anreizen, diese wichtigen Versammlungen nicht zu versäumen. Ist interessant, das griechische Wort ist wieder ein ganz außerordentlich starker Ausdruck. Zunächst auch negativ gebraucht vorwiegend, nämlich im Sinn von Gereiztheit, Zorneseifer. Also ein Ausdruck für ein ganz massives, gefühlsmäßiges Aufgebrachtsein. So wenn einer richtig in der Wut kocht. Natürlich sollen wir nun unsere Geschwister nicht zur Weißglut treiben. Aber wir sollen in ihnen einen wirklich intensiven Eifer versuchen zu entfachen. Eine tiefe Begeisterung, wieder ganz als lebendiges, aktives Glied in der Gemeinde mit dabei zu sein. Und dies alles umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Da wissen wir auch, warum dieser Abschnitt uns in der Adventszeit begegnet. Weil er den Blick nach vorn richtet. Haben wir den Zusammenhang mit dem letzten Sonntag. Die Wiederkunft Jesu ist nahe. Die Zeichen der Zeit sprechen eine deutliche Sprache. Wir sind schon längst eingebogen auf die Zielgerade der Heilsgeschichte. Ist die Zeit, das wissen wir vom Lauf, ich weiß nicht, ob ihr euch noch so erinnert, 1000 Meter Lauf, irgendwann mal früher, also ich erinnere mich noch so ungefähr, wenn man so um die Zielgerade rumkommt, da werden die letzten Kräfte mobilisiert, da legt man noch einen Endspurt hin, um noch mal ein paar Sekunden rauszuholen auf die letzten 100 Meter. Und geistlich leben wir in dieser Zeit, wir sind um die letzte Kurve rum. Zielgerade, wir sehen im Grunde genommen schon die karierte Zielflagge vor uns. Und in diesem Moment ist die ganz große Frage, sind wir dabei? Sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt? Gehören wir zu denen, die wir da abgebildet sehen, die auf ihn gewartet haben, die ihm entgegenjubeln, die sich freuen, und wissen, mein Heiland kommt? Haben wir eine klare Entscheidung für ihn getroffen? Haben wir Heilsgewissheit? Oder haben wir auf halber Strecke schlapp gemacht? Schenke Gott, dass jeder von uns dazugehört, wenn Jesus wiederkommt an seinem großen Tag. Amen.